Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Themen heute sind: Wofür steht Fridays for Future? Was ist der Stand der Dinge? Wie entstand der Klimawandel? Welche Ursachen liegen vor? Und last but not least, ein wunderbarer Poetry Slam Beitrag am Ende dieser Episode. Also bleibt dran! Da es für euch bestimmt das erste Mal ist, dass ihr diesen Podcast hört, wollen wir uns und die Fridays for Future Bewegung vorstellen. Ganz nach der Frage: Was ist Fridays for Future? In Deutschland gehen viele junge Leute unter dem Namen Fridays for Future auf die Straße. Aber wofür steht das? Und was steckt dahinter? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht.
Als erstes wollen wir zeigen, was der Name bedeutet. Fridays for Future ist Englisch und heißt wörtlich übersetzt Freitage für die Zukunft. Aber warum heißt die Demonstration so? Die Antwort liegt auf der Hand. Schüler schwänzen freitags die Schule, um gegen den Klimawandel und für die Zukunft zu demonstrieren. Angefangen hat das alles mit einem Mädchen namens Greta. Sie kommt aus Schweden und hat vor mehreren Wochen begonnen, freitags zu streiken. Tausende von Jugendlichen auf der ganzen Welt wurden von ihr inspiriert und haben es ihr nachgemacht. Fridays for Future, oder abgekürzt FFF, heißt aber nicht nur die Demonstration. Der Name hat sich durchgesetzt für alles, das den Umweltschutz in den Fokus stellt. So zum Beispiel auch unser Podcast. Wir wollen eine Welt ohne Klimakrise. Ein Zeichen setzen. Und vor allem euch über alles, was mit dem Thema Klimaschutz zu tun hat, informieren. Viel Spaß!
Nachdem das geklärt ist, die News der Woche. Was haben wir diese Woche angestellt? Was denkt der Rest Deutschlands über uns? Und das Wichtigste: Wie viele sind wir eigentlich?
Fridays for Future kommentierte das auf Twitter so: Merkel nennt uns nach einem Atemzug mit hybrider Kriegsführung. Das nehmen wir nicht hin. Wir sind eine selbstorganisierte Bewegung von Schülerinnen und Schülern. Viele haben sich also von Merkels Rede angegriffen gefühlt und sich öffentlich darüber beschwert. So viel sogar, dass sich der Regierungssprecher genötigt sah, eine Stellungnahme herauszugeben. Er schrieb auf Twitter: Kanzlerin Merkel nannte Fridays for Future als Beispiel für die Mobilisierung durch Kampagnen im Netz. Das Engagement der Schüler für die Klimapolitik finde sie ausdrücklich gut. Ob Merkel uns also bewusst eine Instrumentalisierung durch die Russen vorgeworfen hat, bleibt offen. Was sie wirklich gemeint hat, weiß wohl nur sie selbst. Aber nun zu einer zweifelsfrei positiven Nachricht. Vergangenen Freitag waren etwa 26.000 junge Menschen in 40 Städten in ganz Deutschland demonstrieren. Dank an alle, die für unsere Zukunft auf die Straße gehen. Offenbar haben wir Erfolg. In Bayern will das Umweltministerium nun mit den Schülerinnen und Schülern in Dialog treten. Der Umweltminister lädt Jugendliche zur Klimakonferenz ein. Fridays for Future wird von der Öffentlichkeit immer mehr wahrgenommen. Und immer mehr junge Menschen schließen sich unserer Bewegung an. Das ist auf jeden Fall ein grandioser Anfang. Jetzt heißt es: dranbleiben. Zum Abschluss unserer News wollen wir euch schon mal auf den kommenden Freitag hinweisen. In 19 Städten werden wieder Jugendliche in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Stadt auch dabei ist, dann bleibt doch dran. Gegen Ende dieser Episode werden wir euch alle Städte verkünden. Aber nun zum Thema dieses Podcasts: der Klimawandel.
Sobald man über Klimawandel spricht, wimmelt es von Halbwissen. Aber was davon stimmt nun und was davon ist totaler Quatsch? Doch mal eine kleine Nerdwarnung: Wem ausgefeilte, weit ausgeführte und wissenschaftlich aufbereitete Erklärung nicht munden, der sollte die nächsten 1 bis 2 Minuten überspringen. Empfehlenswert ist es dennoch zuzuhören.
Um argumentativ stark zu sein, sollte man Basisbegriffe kennen. Als Klima bezeichnet man den durchschnittlichen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum von mindestens 30 Jahren, um einmal das Umweltbundesamt zu zitieren, die müssen das ja schließlich wissen. Der Begriff Klimawandel benennt also die Veränderung des Klimas auf der Erde. Ursachen für den Klimawandel können natürlich sein oder vom Menschen verursacht werden. Ein Klimawandel kann eine Abkühlung oder Erwärmung über unterschiedliche Zeiträume bedeuten. Was also ist die Definition für globale Erwärmung? Laut der sehr kreativ benannten Website www.definition-online.de ist die Definition für globale Erwärmung das Phänomen, dass seit dem 20. Jahrhundert die Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre weltweit steigt. Um diese globale Erwärmung jedoch zu verstehen, muss man sich den Strahlungshaushalt der Erde und den natürlichen Treibhauseffekt ansehen. Der natürliche Treibhauseffekt wird durch Strahlung verursacht. Ein Teil dieser Strahlung ist die solare Einstrahlung, auch Insolation genannt. Die trifft auf die Atmosphäre und wird in Teilen durch Wolken, Aerosole, atmosphärische Gase und die Erdoberfläche direkt zurückreflektiert. Der Rest der Strahlung, der nicht reflektiert wird, wird zu 25% von der Atmosphäre und zu 75% von der Erdoberfläche absorbiert. Die Strahlung, welche von der Erdoberfläche aufgenommen wurde, wird durch fühlbare Wärme, Evapotranspiration und durch langwellige Ausstrahlung in die Atmosphäre gegeben. Evapotranspiration ist ein fancy Fachwort für Wärme, die in Wasserdampf transportiert wird. Diese terrestrische, übersetzt von der Erde ausgehende, Strahlung wird zum größten Teil durch Treibhausgase, Aerosole und Wolken zurück zur Erdoberfläche reflektiert. Diese zurück zur Erde reflektierte Strahlung nennt man Gegenstrahlung. Logisch, schließlich geht sie entgegen der normalen Strahlung. Ein anderer Teil der Strahlung gelangt durch das sogenannte atmosphärische Fenster aus der Erdatmosphäre heraus. Das atmosphärische Fenster ist ein bestimmter Wellenlängenbereich, der für Strahlung durchlässig ist. Der natürliche Treibhauseffekt, also das Reflektieren durch Treibhausgase, führt dazu, dass Leben auf der Erde möglich ist, weil er die Erde erwärmt. Selbstverständlich gibt es natürliche Ursachen, die beispielsweise auf die Strahlungsbilanz der Erde wirken und somit Klimaschwankungen verursachen. Dazu zählen die irdischen Einflüsse wie zum Beispiel Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge. Und so tolle Dinge wie Sonnenflecken. Kennt ihr nicht? Macht nix. Erkläre ich euch. Das sind Flecken, welche sich auf der Sonne befinden und je nach Anzahl die Strahlungsintensität beeinflussen oder verändern. Dann gibt es auch noch die Milankovitch-Zyklen. Etwas vereinfacht sind die Milankovitch-Zyklen Modelle, die beschreiben, warum Kalt- und Warmzeiten auftreten. Zu diesen Zyklen gehört zuallererst die Präzession, welche durch Interaktion mit anderen Planeten und dem Erdmond bewirkt, dass sich die Erdachse in einer taumelnden Bewegung befindet und somit die Solarkonstante Schwankungen von bis zu 1,7% zustande kommt. Außerdem gibt es noch die Obliquität, die durch dieselben Ursachen hervorgebracht wird wie die Präzession. Bei der Obliquität bewirken diese Kräfte jedoch, dass die Erdachsenneigung zwischen 21,8 Grad und 24,4 Grad variiert, was die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten verringert oder vergrößert. Zuletzt gibt es noch die Exzentrizität, welche beschreibt, dass die Erdbahn um die Sonne zwischen Ellipse und Kreis schwankt. Diese Milankovitch-Zyklen verursachen eine teils geringe, teils hohe Solarkonstantenschwankung und beeinflussen so das Klima unserer Erde. Aber warum sagen denn alle, dass Treibhausgase bzw. Aerosole schlecht sind und stimmt das überhaupt? Die Antwort ist ganz klar. Im Grunde sind Treibhausgase nichts Schlechtes und sind im Zuge des natürlichen Treibhauseffektes für uns sogar lebenswichtig. Beginnen wir damit, was Treibhausgase eigentlich sind. Zu den Treibhausgasen gehören Methan, Kohlendioxid, Ozon und noch ein paar andere. Diese Gase kommen natürlich in unserer Atmosphäre vor und tun uns eigentlich nichts. Gemeint mit der Aussage, Treibhausgase seien schädlich für unsere Umwelt, ist vielmehr, dass der erhöhte Ertrag an Treibhausgasen ein Problem ist. Durch eine höhere Konzentration an diesen Gasen, die langwellige terrestrische Strahlung reflektieren, bildet sich eine wortwörtliche Schicht in der Atmosphäre. Diese Schicht hält die Wärmeenergie in der Atmosphäre, wodurch diese sich erwärmt. Bildlich gesehen also ein Sieb, das verstopft. Durch diese Erläuterung erklärt sich eigentlich schon der anthropogene Treibhauseffekt, also der von Menschen verursachte. Durch Produktion an übermäßig vielen Treibhausgasen wie CO2, durch zum Beispiel Verbrennung fossiler Brennstoffe, gelangt der Strahlungshaushalt sowie auch die Pflanzen- und Meereswelt, die als natürlicher Speicher von CO2 dienen, aus dem Gleichgewicht. Es gab im Laufe der Erdgeschichte schon viele Temperaturschwankungen, an sich ist das also nichts Unnatürliches. Aber der momentane Temperaturanstieg, den wir gerade erleben, ist höher als jeder, den wir bereits erlebt haben, und das macht den Menschen berechtigterweise Angst, weil wir nicht wissen, welche Auswirkungen das langfristig haben wird.
Nun, nachdem wir euch ausführlich erklärt haben, was mit dem Klimawandel auf sich hat, wollen wir natürlich auch aufzeigen, was diesen Anstieg der Treibhausgase verursacht. Und wie ihr gegebenenfalls euer Verhalten dementsprechend anpassen könnt. Denn wir wissen, jemand muss immer anfangen. Und wenn nicht wir, wer dann? Klar muss aber auch sein, dass Maßnahmen eines Einzelnen nicht reichen. Die Politik muss handeln. Unser Team hat nun einige Ursachen zusammengetragen. Fangen wir mal mit der Abholzung des Regenwalds an.
Täglich werden etwa 356.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt oder abgebrannt. In den letzten 40 Jahren wurden 763.000 Quadratkilometer des brasilianischen Regenwaldes abgeholzt. Diese Fläche ist mehr als zweimal so groß wie Deutschland. In den Tropen wird pro Minute eine Fläche abgeholzt, die so groß ist wie 42 Fußballfelder. Schlagzeilen wie diese haben wir alle schon gehört. Wofür wird so eine große Fläche des Regenwaldes abgeholzt? Und welche Konsequenzen zieht die Abholzung mit sich? Warum sind die Regenwälder so wichtig für uns? Die Regenwälder werden häufig als grüne Lunge der Erde bezeichnet, weil sie Kohlendioxid und Wasser durch Photosynthese zu Sauerstoff und Dextrose umwandeln. Die Regenwälder produzieren also Sauerstoff und absorbieren das Kohlendioxid, das den anthropogenen Treibhauseffekt verstärkt. Zusammengefasst: Je mehr Regenwald abgeholzt wird, desto weniger CO2 wird abgebaut. Diese Abgase steigen in die Atmosphäre und verhindern, dass Wärme von der Erde ins All abgestrahlt werden kann. Die Abholzung der Regenwälder stellt nicht nur eine Bedrohung für die Pflanzenwelt, sondern auch für die Tierwelt dar. Täglich sterben durch die Abholzung bis zu 70 Tier- und Pflanzenarten durch die Zerstörung ihrer Lebensräume. Die Nachfrage an Palmöl ist in den letzten Jahren immens angestiegen und eine Ursache der Abholzung. Ölpalmen benötigen zum Wachsen feuchtes Klima, wie es in den Regenwaldgebieten vorliegt. Regenwald wird teilweise illegal abgeholzt, um Platz für Ölpalmen zu schaffen. Palmöl ist das billigste Öl auf dem Markt und in zahlreichen Lebensmitteln, Kosmetika und Waschmitteln enthalten. Oft ist es schwierig zu erkennen, ob Palmöl in Produkten enthalten ist, da es sich hinter den Namen Lauril oder Ketearil versteckt. Die European Food Safety Authority, kurz EFSA, hat 2016 vor den gesundheitlichen Risiken für den Mensch durch Palmöl gewarnt. Weitere Ursachen für die Zerstörung des Regenwaldes sind Brandrodung, um Äcker für Landwirtschaft oder Rinderweiden zu schaffen. Auch die Ausbeutung von Bodenschätzen und der Bau von Großstaudämmen spielt eine große Rolle, sowie die Abholzung für Produkte aus Tropenholz oder Papier. Regenwaldflächen werden auch in Plantagen für zum Beispiel Tierfutter umgewandelt. Neben dem bereits genannten Verlust der Artenvielfalt ist die Abholzung auch eine Klimabelastung. Bei der Rodung in Weichkohlendioxid, Lachgas durch den Dünger und Methan bei der Verdauung in den Rindermägen. Waldbewohner werden auf brutale Weise von ihrem Land vertrieben. Tiere leben gequetscht und viele sind Qualen ausgesetzt. Ihnen werden zum Beispiel Zähne gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig auf wenig Platz verletzen. Zum Schluss noch drei Tipps, wie du den Regenwald schonen kannst. Erstens, Fleischkonsum reduzieren und kein Fleisch aus Massentierhaltung kaufen. Zweitens, Recyclingpapier verwenden. Drittens, keine Produkte aus Tropenholz kaufen.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Dieser Satz dürfte jedem von euch bekannt sein, doch jetzt geht es um etwas, dessen Ende wir fürchten müssen: fossile Brennstoffe.
Den Begriff fossile Brennstoffe hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe hat sich das Klima stark geändert und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Aber was bezeichnet man als fossilen Brennstoff und warum? Und weshalb haben sie einen so schlechten Einfluss auf Umwelt und das Klima? Zu den wichtigsten fossilen Brennstoffen gehören Erdöl, Erdgas und Kohle. Erdöl kommt in der Erdkruste vor und entsteht unter extremem Druck und Hitze aus fossilen Überresten von Meeresorganismen, daher auch der Begriff fossile Brennstoffe. Erdgas dagegen besteht vor allem aus Methan und anderen Gasen. Es entstand aus Meeresfossilien unter Luftabschluss, durch Druck und Wärme. Für sowohl Erdöl als auch Erdgas benötigt es mehrere Millionen Jahre, um gebildet zu werden. Die Kohle verdankt ihre Herkunft abgestorbener Sumpfpflanzen. Sie besteht hauptsächlich aus dem chemischen Element Kohlenstoff. Egal, ob Kohle, Gas oder Öl. Alle fossilen Brennstoffe enthalten Kohlenstoff, der sich beim Verbrennen mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid verbindet, dem bekannten klimaschädlichen Treibhausgas. Die Reserven von fossilen Brennstoffen sind stark begrenzt. Waren Erdöllagerstätten vor 100 Jahren noch sehr leicht zu entdecken und das Öl easy zu fördern, sind heute schon viele Quellen erschöpft. Unser Energiebedarf wächst dabei ständig an, weshalb auf sehr schwer zugängliche Ölfelder zurückgegriffen wird. So zum Beispiel bei der Offshore-Gewinnung, bei der schwimmende Bohrplattformen errichtet werden, um an Ölvorkommen in der Tiefsee zu gelangen. Das ist sehr aufwendig und es geht dabei nicht selten etwas schief. Aber solange der Bedarf weiter steigt, wird immer weiter, immer tiefer nach Öl gebohrt. Inzwischen bis zu 3000 Meter unter dem Meeresspiegel. Im Jahr 2016 wurden laut Greenpeace knapp 4,4 Milliarden Tonnen Öl gefördert. Der Anteil an Öl von der Offshore-Gewinnung liegt dabei bei über 30%. Allein durch den täglichen Betrieb der Ölplattform fließen jährlich rund 10.000 Tonnen Rohöl ins Meer. Noch dazu kommt eine lange Liste an Transporterunfällen, bei denen Rohöl oder Benzin in die Ozeane gelangte. Hinter Öl ist Kohle der zweitwichtigste Energieträger der Welt. Insbesondere in Deutschland nimmt die Kohleförderung eine besondere Bedeutung ein. Denn hier stehen laut Süddeutscher Zeitung 4 der 5 Kraftwerke mit dem höchsten CO2-Ausstoß der gesamten EU. CO2-Emissionen aus Kohlekraftwerken sind in Deutschland für ca. 40% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Für den Kohleabbau müssen ganze Landstriche weichen, Dörfer werden umgesiedelt, zerstört und es kommt in zahlreichen Ländern zu Menschenrechtsverletzungen. Das bestätigt zum Beispiel die Hilfsorganisation Miserior. Für den Tagebau, über den in Deutschland Braunkohle abgebaut wird, muss außerdem das Grundwasser abgesenkt werden. Der Umstieg auf eine möglichst CO2-emissionsarme Wirtschaft und die Energiewende sind jedoch möglich. Ein schneller Ausstieg aus dem Kohleabbau ist gerade für Deutschland ein dringender und der naheliegendste Schritt für mehr Klimaschutz. Deshalb gehen wir freitags auf die Straße und fordern die Regierung auf, ihre Klimaschutzziele einzuhalten. Deshalb geben wir von Fridays for Future uns, was den Kohleausstieg betrifft, nicht mit einem Kompromiss zufrieden. Ein Kohleausstieg bis 2038, so wie er von der Kohlekommission vorgeschlagen wurde, ist uns zu unambitioniert.
Wenn wir von Umweltschutz reden, dann nicht nur über mögliche Energien, sondern auch über Ernährung, Stichwort vegetarisch und vegan. Doch um den Konflikt geht es erstmal nicht, sondern um ein sehr schreckliches Nebenprodukt der fleischhaltigen Ernährung, die Massentierhaltung.
Wie schadet die Massentierhaltung der Umwelt? Erstmal zur Erklärung. Massentierhaltung ist die technisierte Tierhaltung in Großbetrieben zur Gewinnung vieler tierischer Produkte. Also möglichst wenig Kosten und Arbeit und möglichst viel Produkt. Dabei verbraucht sie sehr viel Energie, Wasser und Anbaufläche für das Futter. Und dann ist es logisch, dass eine Masse von Tieren mehr Futter braucht, welches hauptsächlich aus Südamerika importiert wird. Das heißt schon mal Abgase von Schiffen und Flugzeugen und zwar nicht zu knapp. Dass das die Umwelt beeinträchtigt, wissen wir schon, aber jetzt kommt der zweite Faktor. Bei der Verdauung entsteht speziell bei Rindern im Magen das Naturgas Methan, welches etwa 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Mehr als 54% des Methans wird in Deutschland durch Rinder produziert. Aber auch CO2 produzieren die Rinder mehr als genug. Pro Kilo Rindfleisch werden etwa 13,3 Kilo CO2 freigesetzt. Es ist also klar, je größer die Masse an Rindern, desto größer der CO2- und Methananteil auf der Erde. Das war aber noch lange nicht alles. Ein ganz einleuchtender Grund ist, dass, wenn alleine in Deutschland täglich 200.000 Tonnen Futter verbraucht werden, die Felder für Soja und so weiter immer größer werden müssen. Klar, die Menschheit wächst mit ihrem Konsum. So kann es sein, dass zum Beispiel in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird, um mehr Soja anzubauen. Aber dann ist auch klar, warum die CO2-Belastung steigt. Weniger Bäume und mehr Tiere, gleich weniger Sauerstoff und mehr Stickoxide. Wenn wir einmal so biochemisch dabei sind, ein anderer wichtiger Punkt, die Gülle. Klingt erstmal blöd und unwichtig, ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil, jedes Jahr fallen laut Greenpeace über 140 Millionen Kubikmeter Gülle an. Ist ja erstmal ganz positiv, wenn man damit auch noch seine Felder düngen kann. Das Problem hierbei ist, dass es mehr Gülle ist, als die Pflanzen auf den Feldern brauchen. So lagern sich große Mengen Stickstoff am Boden ab und es sterben viele Pflanzen- und Tierarten. Auch Nitrat, was als krebserregend gilt, gelangt durch die Überdüngung ins Grundwasser, in Flüsse, in Bäche und schließlich ins Meer. Alle Faktoren zusammengerechnet macht die Fleischindustrie laut Greenpeace 15% der von Menschen produzierten Treibhausgase aus. Das ist eine global nicht unerhebliche Größe und es ist wichtig, damit bewusst umzugehen und Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen.
Doch was, wenn die Menschen nicht aufmerksam werden? Was wären die Folgen eines rücksichtslosen Verhaltens? Was genau macht den Klimawandel aus?
Dass der Klimawandel oder besser die Klimakrise ein riesig großes Problem darstellt, hören wir immer wieder. Um das aber auch argumentativ zu untermauern, muss man sich mit der Wissenschaft zu den Folgen der globalen Erwärmung beschäftigen. Dass es diese Erwärmung gibt, ist unumstritten. Die globalen Temperaturmittelwerte steigen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit von Jahr zu Jahr. Seit einigen Jahren brechen sie tatsächlich laut Zahlen der NASA jedes Jahr die Rekorde des Vorjahres. 2016 lag die Erwärmung bereits bei einem Grad mehr als 1880. Eine der offensichtlichsten Folgen hoher Temperaturen kennen die meisten wahrscheinlich. Meeres- und Gletscherschmelzen, mittlerweile, wie kürzlich in Grönland, sogar während der Wintermonate. Wenn Eis, das zuvor an Land gebunden war, wie in der Antarktis, ins Meer gelangt, führt dies zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Dieser wird dadurch noch verstärkt, dass das Wasser sich ausdehnt, wenn es sich mit dem Klima zusammenerwärmt. Die Folgen sind denkbar verheerend. Bei den derzeit von Forschern der Rutgers University in New Jersey ermittelten Ergebnissen liegen die jährlichen Zunahmen bei 3 mm und bei Betrachtung zusätzlich schmelzender Eismassen könnte bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel um mehr als einen Meter ansteigen, was zahlreichen Menschen in Küstenstädten ihre Heimat und ihre Existenz rauben würde. Aber auch Trockenheit, ausgefallene Ernten und zunehmende Unwetter zwingen Menschen zur Flucht. Seit 2008 mussten laut dem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen bereits 26,4 Millionen Menschen jährlich wegen klimawandelbezogener Gründe die Flucht ergreifen. Verknappung lebenswichtiger Ressourcen werden dabei laut den Vereinten Nationen zusätzliche Konflikte verursachen, bestehende verschärfen und Flucht noch menschenunwürdiger machen. Jeder erinnert sich wohl noch an den letzten Sommer im Jahr 2018. Es gab eine extrem heiße und regenarme Wetterlage, die über Monate stabil blieb. Normalerweise legen sich solche Ausreißer mit der Zeit, da globale Luftströme in großer Höhe, übrigens auch Jetstreams genannt, sie auflösen. Der Klimawandel könnte diese so verschieben, dass sie eher in Nähe der Pole auftreten und bewohnte Gebiete nicht mehr betreffen. Dadurch könnten, so Forscher und Michael Mann von der Pennsylvania State University, extreme Wetterlagen, beispielsweise in Europa, sehr lange konstant bleiben. Typische heiße Wochen könnten so zu einer Dürre, ein paar verregnete Tage zu einer Überschwemmung werden. Dies sind nur einige Fakten zu den Folgen des anthropogenen Klimawandels. Über Probleme wie den sinkenden pH-Wert der Meere, der sich auf das Ökosystem auswirkt, im Permafrostboden eingeschlossenes Methan, das den Klimawandel plötzlich stark beschleunigen könnte, die Abschwächung des Golfstroms, die Europa quasi in eine Eiszeit katapultieren könnte, und andere könnte man stundenlang berichten. Klar muss sein, eine solche Welt wäre nicht mehr lebenswert. Deswegen ist es an uns, die Katastrophe so weit es geht zu verhindern.
Doch um diese Katastrophe zu verhindern, sind wir alle auf unsere Regierung angewiesen. Doch wie genau sieht es bei uns in Deutschland aus?
Das heißt von politischer Seite aus immer, dass Deutschland in Sachen Klimapolitik eine Vorreiterrolle einnehmen wolle. Bei einem kurzen Blick auf die letzten Jahre lässt sich jedoch schnell feststellen, dass Deutschland sein Ziel als Vorreiter eher schlecht als recht erfüllt und noch viel Potenzial nach oben hat. Um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, muss zum Beispiel die Nutzung von Kohle reduziert werden und bis spätestens 2050 weltweit komplett eingestellt werden. Das ergaben die Ermittlungen des UNO-Weltklimarats. In diesem Zeitraum müssen die erneuerbaren Energien drastisch ausgebaut werden und Alternativen für die in der Kohleindustrie arbeitenden Menschen geschaffen werden, damit die Kohlekraftwerke schließlich systematisch vom Netz genommen werden können, ohne dass Probleme bei der Stromversorgung auftreten oder mehrere tausend Menschen plötzlich ohne Arbeitsplatz dastehen. Auch um die Pariser Klimaziele noch erreichen zu können, ist besonders die Abschaltung älterer Kohlekraftwerke von Bedeutung. Aber Deutschland hat seine selbstgesetzten Ziele, die unter anderem besagen, dass der CO2-Ausstoß um mindestens 40% reduziert werden soll, verfehlt. Darüber hinaus muss der momentan vielerorts doch eher unattraktive öffentliche Nahverkehr stark gefördert werden, damit diejenigen, die normalerweise das Auto nehmen würden, vielleicht doch eher mit Bus oder Bahn fahren würden. Außerdem sollte die Infrastruktur insbesondere in Städten fahrradfreundlicher werden. Auch die Einführung der in letzter Zeit stark diskutierten Tempolimit-Obergrenze ist aus mehreren Hinsichten durchaus sinnvoll und würde dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu verringern. So sagt das Umweltbundesamt. Nur wenn jetzt etwas passiert, kann Deutschland weitere Ziele einhalten. Solange die Fortschritte sich weiter so hinziehen wie bis jetzt, hat Deutschland kein Recht, sich als Vorreiter zu loben.
Aber natürlich kann man die Schuld nicht ausschließlich auf die Regierung schieben, obwohl viele genau das tun. Immerhin wurde diese Regierung von stimmberechtigten Bürgern und Bürgerinnen gewählt. Und auch das persönliche Handeln spielt eine Rolle, wenn es um den Klimaschutz geht. Doch inwieweit kann jeder Einzelne von uns etwas dafür tun?
Inwiefern es Aufgabe einzelner Personen ist, die Klimakrise zu lösen, ist stark umstritten. Fakt ist nämlich, dass mehr als 70% der globalen CO2-Emissionen seit 1988 von nur 100 Firmen und Konzernen ausgestoßen werden. Das haben die Untersuchungen der britischen Non-Profit-Organisation CDP ergeben. Auf Platz 41 dieser Liste ist übrigens RWE. Trotzdem kann jede einzelne Konsumentscheidung einen Beitrag zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Klima leisten. Dabei sollte man jedoch weniger den Kauf möglichst teurer und nachhaltiger Konsumgüter, den Erwerb von Elektroautos und ähnliches propagieren, sondern möglichst sozialverträgliche Alternativen aufzeigen, damit Nachhaltigkeit nicht zum Luxusgut einer privilegierten Oberschicht wird, die auf die Klimasünder herabschaut. Ein großer Knackpunkt ist das Thema Mobilität. Viele Strecken lassen sich bequem mit Bus und Bahn oder Fahrrad ersetzen. Auch auf Flugreisen sollte man weitestgehend verzichten und notfalls ausgleichen. Internationale Strecken gehen schnell in den Bereich mehrerer Tonnen CO2, was die persönliche Bilanz stark in die Schieflage bringen kann. Aber auch der Konsum technischer Geräte ist aufgrund langer Transportwege und umweltschädlicher Herstellungsverfahren kritisch zu sehen. Am besten ist es hier, Geräte möglichst lange zu nutzen, wenn nötig zu reparieren und wo es geht auch zu teilen. Wieso braucht in einer Straße jeder Haushalt einen Rasenmäher? Einer für alle reicht auch und spart sogar bares Geld. Auch muss man sich fragen, brauche ich alle 2 Jahre ein neues Smartphone? Nutzererstellte Software kann nämlich auch nach dem letzten offiziellen Update alte Geräte noch jahrelang aktuell halten, wenn man bereit ist, Abstriche bei Kamera und Prozessor zu machen. Wenn man nicht weiß, wie man den SIM-Karten-Slot des Handys austauschen oder den Toaster wieder in Schuss bringen kann, verschaffen Repair-Cafés Abhilfe. Es gibt sie in vielen Orten. Dort kann man in einer entspannten Atmosphäre Know-how austauschen und sich helfen lassen. Alte Geräte gehören außerdem nie in den Müll. Bringt sie zu entsprechenden Recyclingstellen oder verkauft bzw. verschenkt sie an Leute, die noch einen Nutzen daraus ziehen können. Elektromobilität ist derzeit ein großes Trendthema. Bevor man jedoch, wenn man meint, auf ein Automobil angewiesen zu sein, aus einer Reflexreaktion ein teures E-Auto kauft, sollte man zweimal nachdenken. Denn was für Handys gilt, gilt auch für Autos. Die Herstellung eines neuen Industrieprodukts ist immer extrem ressourcenintensiv. Da ist es oft besser, den alten Benziner noch weiter zu nutzen, bis er den Geist aufgibt, als sofort auf ein neues Modell umzusteigen, um das alte Gefährt womöglich noch zu verschrotten. Außerdem muss man bedenken, dass ein Elektromotor, der seine Energie zu einem großen Teil aus der Verstromung von Kohle erhält, auch alles andere als CO2-neutral fährt. Insgesamt ist länger, wieder und öfter zu nutzen ein sinnvolles Motto, das für alles Mögliche gilt. Bücher gibt es in der Bücherei, Kleidung könnt ihr auch gebraucht kaufen und. Auch im Haushalt kann jeder seinen CO2-Ausstoß verringern. Statt alter Glühbirnen sollten neue LEDs verwendet werden. Dies kann schon sehr schnell zu erheblichen Energieeinsparungen führen, da Glühbirnen eine geringe Effizienz haben, was die Leuchtleistung anbelangt und stattdessen sehr viel Wärme produzieren, die jedoch so gut wie nie genutzt wird. Wenn im Winter gelüftet werden soll, ist es am besten, Stoß zu lüften und nach wenigen Minuten das Fenster wieder zu schließen. Wichtig ist außerdem, dass die Heizung immer aus ist, während man lüftet. Es reicht nicht, die Heizung auf 1 oder 2 runterzudrehen, da sie voll aufdreht, wenn kalte Luft reinkommt. Dabei ist es völlig egal, auf welcher Stufe sie eingestellt ist. Immer wieder hört man, dass Klimaschutz am besten gelingt, wenn man vegetarisch oder besser noch vegan lebt. Dies ist keinesfalls schlecht. Doch es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, beim Kochen und Essen CO2 einzusparen. Um den Transportweg so gering wie möglich zu halten, sollten die Lebensmittel aus der Umgebung kommen. Avocados, Mangos und Co. sollten vermieden und keinesfalls weggeschmissen werden. 1 Kilogramm Mango zum Beispiel braucht etwa 1600 Liter Wasser, kommt aber meistens aus wasserärmeren Gebieten. Aber auch auf Erdbeeren und andere Beeren sollte man im Winter verzichten, wenn sie nicht aus Deutschland kommen. Am besten fertigt man vor dem Einkauf eine Einkaufsliste an und überlegt sich genau, was man in den nächsten Tagen braucht, damit nichts im Müll landet. Wenn euch doch mal eine Banane zu dunkel wird, verarbeitet sie am besten zu einem Smoothie oder Milchshake. Auch beim Kochen gibt es einiges, was man beachten kann. Viele moderne Wasserkocher benötigen deutlich weniger Energie zum Erhitzen von Wasser als ein herkömmlicher Elektroherd und sollten deshalb als Alternative genutzt werden. Sehr wichtig ist der Deckel für den Topf. Wer ihn beim Kochen verwendet, spart bis zu 50% Energie. Der sollte also von nun an Pflicht sein. Vielleicht habt ihr sogar einen Schnellkochtopf zu Hause. Dieser spart nämlich nochmal bis zu 50% Energie. Außerdem solltet ihr beim Kochen darauf achten, dass die Herdplatte genauso groß wie der Topf ist. Sonst wird unnötig Hitze verschwendet. Den Wasserkocher solltet ihr unbedingt regelmäßig entkalken und auch die Eisschicht im Kühlschrank möglichst dünn halten. Ansonsten wird der Kalk immer mit erhitzt oder das Eis immer mit gekühlt. Ein weiterer Faktor, der die Energienutzung erhöht. Auch wenn ihr allein das Klima nicht retten könnt, gibt es ja doch so einige Maßnahmen, die sich gut umsetzen lassen. Zusammenfassend kann man sagen, es ist nie schlecht, den Ressourcen- und Energieverbrauch zu senken. Das kann durch eine längere Nutzung und das Teilen von Geräten erreicht werden. Guckt euch doch einfach mal bei euch zu Hause um. Vielleicht könnt ihr an einigen Stellen noch etwas verbessern.
Nun neigt sich leider diese Folge dem Ende zu. Wie versprochen, hier der Poetry Slam.
Veränderung. Ich bin ein Weltveränderer. Ja, das ist mein Ziel. Ich will Bäume pflanzen und zwar ganz viele. Ich will armen Kindern helfen und eine Zukunft bieten. Ich will Windräder bauen und Elektroautos mieten. Denn ich will die Welt verändern. Auch wenn nur ein wenig, aber ich will unsere Erde für ewig. Und das sollten wir alle. Denn wir haben nur die eine und wenn das jedem egal ist, dann haben wir bald keine. Es ist immer dasselbe. Ich bin einer von vielen, doch was, wenn dieser eine dann einer zu viel ist? Und was, wenn nur das eine Mal Auto dann zur Gewohnheit wird und an den Polen dann wieder ein Eisbär stirbt? Und ja, es geht hier um Leben und Tod, denn es sind unglaublich viele Menschen in Not und trotzdem immer diese Gleichgültigkeit. Wir leben mit der Sicherheit, dass alles so bleibt, doch Veränderung. Die gab es schon immer und wir machen sie gerade nur noch schlimmer. Wir machen's uns auf dem Sofa bequem, während kleine Kinder durch Plastikmeere gehen, während große Städte im Smog ersticken, unsere Abgase die Atmosphäre verdicken. Wir konsumieren ohne Verstand, kaufen unnütze Dinge bis über den Tellerrand. Wir machen unserer Wegwerfgesellschaft alle Ehre, dabei zerstören wir unsere Weltmeere. Und wir sehen das. In der Zeitung, im TV, wir wissen das alles ganz genau, doch was dran verändern, das kriegen wir nicht hin, nein, das kommt uns oft nicht in den Sinn, denn wir so unbedeutend und klein, das lassen wir mal lieber sein. Ich meine, ja, es gibt viele Menschen, da habt ihr ja recht, aber wir sind doch auch welche und wir sind doch auch echt und wir können was verändern. Dazu haben wir das Recht und das am besten genau jetzt, denn jetzt ist die Zeit der Veränderung und wir können es noch schaffen, wenn sich alle nur ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wenn sich alle nur ein bisschen verantwortlicher fühlen und wir alle einmal aufhören, die Augen zu verdrehen, denn wir sind Veränderer. Das ist unser Ziel und wir stehen heute hier und sind sogar richtig viele und wir werden was verändern, denn das ist unsere Pflicht. Wir sind das heute und das morgen und zuschauen gibt es einfach nicht, denn wer nicht handelt, der verwandelt unsere Erde hier in Schande und wer nicht handelt mit Vernunft, der zerstört uns unsere Zukunft.
Vielen Dank an Esther für diesen emotionalen Beitrag, der für diese Episode wie die Faust aufs Auge passt. Zum Schluss werden wir, wie angekündigt, nun die Städte verlesen, die diesen Freitag, dem 22. Januar, auf die Straße gehen werden. Folgende Städte wurden bei uns bereits gemeldet: Balingen, Bensheim, Berlin, Duisburg, Düsseldorf, Eckernförde, Hamburg, Heidelberg, Jena, Kiel, Kleve, Lüneburg, München, Neuruppin, Paderborn, Saarland-Saarlouis, Schweinfurt, Stuttgart und Traunstein. Außerdem waren am 15.02.2019 bereits Streiks in Aachen, Berlin, Borken, Böblingen, Braunschweig, Bad Segeberg, Celle, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Dessau, Eberswalde, Frankfurt, Gütersloh, Hannover, Halle, Höxter, Jena, Kassel, Kiel, Lörrach, Lindau, Landsberg, Leipzig, Ludwigsburg, Moers, Mainz, Münster, München, Marburg, Osnabrück, Pforzheim, Potsdam, Rostock, Stuttgart, Siegburg, Schleswig, Tübingen, Wiesbaden, Wetzlar, Wuppertal. Wie ihr seht oder vielmehr hört, schließen sich immer mehr Städte und Jugendliche Fridays for Future an und gehen zu Tausenden auf die Straßen. Seid dabei und schließt euch eurer Ortsgruppe an. Und hört doch auch nächste Woche wieder rein, um die neuesten News und Updates zu unserer Bewegung zu erhalten. Stay tuned, wenn wir nächste Woche wieder auf Sendung gehen.